Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört, liebe Hörer. Wenn ihr es abends hört, seid ihr vielleicht immer noch ein bisschen aufgedreht. Wenn ihr es morgens hört, vielleicht mittlerweile etwas runtergekommen nach einem spektakulären und nicht minder dramatischen 85 zu 82 Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen den WM-Mitfavoriten, absoluten Medaillenkandidaten gegen Australien. Ein Wahnsinnsspiel, was die Mannschaft abgeliefert hat. In jeder Hinsicht Top-Basketball-Qualität, Spannung, hat einen Riesenspaß gemacht. Und das Motto, unter dem der Sieg so ein bisschen steht, ist Next Man Up, denn Franz Wagner hat nicht gespielt. Und ja, dann haben sich die anderen Deutschen gesagt, dann gehen wir einfach einen Schritt nach vorn und übernehmen das. Bei uns hätte es theoretisch auch heute heißen können Next Man Up, weil Stucky sich aus dem Urlaub zurückmelden wollte. Es hieß bei ihm allerdings nicht Next Car Up, da er sich eine Autopanne eingehandelt hat. Wahrscheinlich ist er noch angetrunken von den ganzen Rakia aus dem Balkan zurückgefahren und hat den nächsten Baum getroffen. Und dann gab es so schnell keinen Ersatzcar. Aber zum Glück ist Robert wie immer sauber geblieben und sitzt mir jetzt virtuell gegenüber in München. Grüß
Rupi,
dich, Robert.
Servus, grüß dich. Ja, wir müssen ja hier die Stellung halten, bis unser Dauerurlauber hoffentlich dann zum nächsten WM-Update wieder einspringt. Also Stacki, an dieser Stelle, ich hoffe, wir hoffen, du bist gut mittlerweile zu Hause angekommen, auf welchem Wege auch immer. Aber das ist natürlich das, was du überhaupt nicht brauchen kannst. Letzten Urlaubstag auf dem Heimweg noch eine Panne. Panne ist ein gutes Stichwort, Rupi. Eine Panne war ja doch der Ausfall von Franz Wagner. Die ganze Nation, es war so ein bisschen der Knöchel der Nation. Spielt er nicht? Wie ist die Lage? Sonntagmorgen ist es dann durchgesickert. Es sieht eher schlecht aus. Franz Wagner wird nicht spielen. Schon eher eine Hiobsbotschaft für die deutsche Mannschaft vor diesem doch eminent wichtigen Spiel gegen die Australier.
Ja, das war eigentlich so der Punkt, der die meisten inklusive mir hat denken lassen, ja, dann wird es wohl doch ein leichter Sieg für die Australier werden und wir müssen uns aufs Spiel gegen die Finnen konzentrieren. Dem war nicht so, denn Franz Wagner wurde hervorragend ersetzt im Kollektiv, aber auch im Speziellen, wenn wir einsteigen wollen ins Spiel, dann im Speziellen vielleicht direkt durch seinen Vertreter in der Starting Five, durch Isaac Bonga, der aus meiner Sicht ein großartiges Spiel gemacht hat, defensiv wie phasenweise auch offensiv.
Ja, absolut. Er hat auch gleich das erste Play bekommen. Da hat man gesehen, die Mannschaft vertraut ihm. Die Mannschaft will nichts anders machen. Das erste Play wäre vielleicht auch für Franz Wagner gelaufen worden. So läuft man es eben für Isi Bonga. Und der Münchner ist natürlich auch überragend ins Spiel reingekommen. Hat seinen ersten Layup getroffen, hat seinen ersten Dreier getroffen, hat einen Offensivfoul angenommen. Er war direkt im Spiel und das, glaube ich, hat der Mannschaft auch Sicherheit gegeben. Da war diese Next Man Up Mentalität schon sehr, sehr früh im Spiel eben greifbar. Und da ist der Ausfall von Franz gar nicht so aufgefallen, weil die Mannschaft eben in Person von Bonga, aber auch als Kollektiv das Ganze aufgefangen hat und auch nicht ins Wanken kam, als Patty Mills im ersten Viertel am Rad gedreht hat und die ersten 13 Punkte, glaube ich, waren es für die Australier am Stück erzielt hat.
Das war irre. Unglaublich, wie heiß er gelaufen ist. Hat, wenn es nicht gegen die deutsche Mannschaft gewesen wäre, hätte es einen Heidenspaß gemacht, das zu beobachten. So hat es zumindest ein bisschen Spaß gemacht. Die Führung, die die Deutschen aber zuvor hatten, 16 zu 5, war aber aus meiner Sicht trotzdem ganz, ganz wichtig. Auch wenn Paddy Mills die dann sehr schnell egalisiert hat, weil die Australier erstmal einen Kraftakt vollbringen mussten, um überhaupt wieder ranzukommen. Und die paar Körner haben dann womöglich im späteren Verlauf des Spiels gefehlt. Und die Australier hatten ihren Paddy Mills, wir hatten den deutschen Paddy Mills und zwar noch in der Deluxe-Version, nämlich Dennis Schröder, der die Mannschaft nicht nur am Anfang wie Mills getragen hat, sondern nahezu in jeder Phase, wenn er auf dem Feld war, dann gab es eine Sicherheit. Du wusstest, in der Offensive wird das auf jeden Fall laufen. 30 Punkte, 8 Assists. Er ist der zweite Deutsche nach Dirk Nowitzki, der bei einer WM mindestens 30 Punkte erzielt und das war eine absolute Sahneleistung, womöglich seine beste bislang im Nationaltrikot.
Würde ich unterschreiben. Kleine Trivia an dieser Stelle für dich, Rupi. Der andere Deutsche mit den 30 Punkte spielen, ich meine, es waren drei an der Zahl, war natürlich Dirk Nowitzki. Wann war denn sein letztes 30-Punkte-Plus-Spiel von Dirk Nowitzki im
Sein
Trikot der deutschen
letztes.
Nationalmannschaft?
Also 2006 war die WM in China, glaube ich. Danach hat er ja noch mal eine gespielt. Ich würde sagen, das war 2000. Waren die Deutschen dabei? Oder war es 2000?
2006 ist gut.
2006. 2006. Danach gab es keine WM mehr mit Nowitzki, ne? Oder weil die Deutschen sich nicht qualifiziert hatten.
Ja, und es war nicht mal ein 30-Punkte-Plus-Spiel, es war sogar ein
Dann
40-Punkte-Plus-Spiel.
waren es die 47 Punkte gegen Angola.
Treffer, so ist es. Aber das soll nicht die Leistung von Dennis Schröder schmälern. Ich würde dir vollkommen beipflichten, das war die beste Vorstellung von Dennis Schröder im DBB-Trikot. Wir haben ihn gescholten 2019 bei der Weltmeisterschaft, dass er überdreht hat, dass er zu viel alleine spielen wollte. Diese Gefahr hatte ich, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen gesehen vor dem Australienspiel. Franz fällt weg. Klar, dass viel mehr offensive Verantwortung eben bei Dennis landen würde. Wie managt er das? Findet er die Balance aus Integration der Teammates und eigenem Scoring? Es ist ihm überragend gut gelungen. Ich glaube, das dürfen wir wirklich so sagen. Und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Er hat das Spiel auf sich zukommen lassen, hat es aber die Zügel dennoch immer in der Hand gehalten, hat seine Mitspieler eingesetzt mit hervorragenden Anspielen, vor allem schon im ersten Viertel, das ganze Team auch offensiv mit an Bord geholt und er hat gescored, wann immer es wichtig war. Er hat die Pässe gespielt, er hat gut auf den Ball aufgepasst. Also das war eine tadellose Vorstellung von Dennis Schröder. Das war MVP-like.
Absolut. Also wenn es jetzt einen viel zu frühen WM-MVP geben würde nach 1,5 Spieltagen, dann ist er auf jeden Fall sehr, sehr weit oben in der Liste. Auch defensiv klasse gemacht, immer wieder Bälle stibitzt, auch in entscheidenden Situationen. Hat eine gute Balance auch gefunden von außen und innen, hat den Korb attackiert, hat die Floater reingemacht. Dann hat er teilweise diese langen Dreier gehabt, wo man dachte, oh, muss das sein? Die hat aber A getroffen und B, glaube ich, musste es tatsächlich sein, weil er ja eine riesen Last auf seinen Schultern getragen hat und ab und zu, du kannst nicht 50 Mal pro Spiel zum Korb gehen. Also jeder, der schon mal ein bisschen gespielt hat, weiß das und dann tut es auch mal Not, einen längeren Wurf einzustreuen und wenn die auch noch fallen, umso besser. Und ich fand es auch in den Auszeiten interessant, wie er da am Anfang immer so ein bisschen kurz das Kommando übernommen hat, aber auch ganz ruhig und vernünftig und klar angesagt hat, wenn die Australier so und so spielen, dann lassen sie das so und so verteidigen. Wenn sie dieses und jenes in der Verteidigung machen, du lauf mal dorthin, ich lauf mal dahin, dann machen wir das so und so. Und dann kam Gordon Herbert rein, völlig ruhig und entspannt in der Hitze des Moments. Das war bei den Australiern dann schon irgendwie eine andere Nummer.
Ja, das war bei den anderen eine andere Nummer bei den Australiern. Und ich fand auch wirklich diesen defensiven Einsatz von Dennis Schröder bemerkenswert. Er hat geackert in der Defensive, unter anderem gegen Paddy Mills. Und er wurde aber auch massiv beackert. Die Australier haben viel probiert. Man hat es in den Auszeiten der Australier gemerkt. Die wollten den Ball aus Dennis Händen bekommen. Und Mathis Thybul, das ist ja wirklich ein Ochse, der ist riesig, der ist physisch stark, der ist Dennis auf den Füßen gestanden und dennoch hat er es geschafft, Lösungen zu finden. Also das war wirklich ein Auftritt à la Bonheur und er ist diese Führungspersönlichkeit, die diese Mannschaft braucht, vor allem wenn der Co-Star, wenn wir ihn so nennen wollen, Franz Wagner ausfällt.
Ja, das war unheimlich wichtig, dass er das übernommen hat, dass er das in der Rolle übernommen hat. Was ich aber auch großartig fand, wir hatten ja das Problem im Japan-Spiel, das leichte Problem, wenn Dennis Schröder nicht auf dem Feld war, dass das Spiel ein bisschen an Struktur hat vermissen lassen. Und das ist ja umso deutlicher eigentlich die Erwartung gewesen, dass es zutage tritt heute, wenn Dennis Schröder nicht auf dem Feld ist und Franz Wagner auch noch fehlt, also die zweite Option der Offensive. Und das Problem hat sich ja relativ schnell erübrigt gehabt, weil mit Maodolo der Backup-Point Guard ein fantastisches Spiel absolviert hat.
Absolut. Außerdem war die Phase mit Dennis auf dem Feld, beziehungsweise Dennis auf der Bank, sehr, sehr kurz. Es waren nur 4,5 Minuten, die er gesessen hat. Aber auch 4,5 Minuten, die beispielsweise in Justus Hollerts Entlastung gegeben hat. Das sind nur 4,5 Minuten. Aber das ist extrem wichtig. Justus Hollerts, er hat den Rebound geholt, er hat einen Assist gespielt, er hat auch 3 Fouls gegeben. Das ist genau das, was du brauchst, wenn du gegen diesen physischen australischen Basketball spielst. Und Maodolo, das sind wir, glaube ich, beim X-Faktor dieses Spiels. Also Dennis, überragender Mann des Tages, keine Frage, aber Maodolo, vor allem nach diesem Auftritt im Japan-Spiel, wo wir ihn schon ein bisschen kritisiert haben, wir haben gesagt, er hat die Verantwortung weggeschoben. Coach Jens, unser Experte, hat aber, Zitat, gesagt, auf Maodo kannst du dich verlassen. Ja, Maodo hat Wort gehalten. 20 Punkte, 8 von 12 aus dem Feld, unfassbar wichtige Würfe getroffen, vielleicht auch in einer Portion Glück, dieser Dreier mit Brett.
Ja.
Aber eben in entscheidenden Momenten ist er da gewesen und das hat der Mannschaft unglaublich gut getan, so eine zweite Scoring-Option zu haben, die auch für sich selbst Würfe kreieren kann. Und ich glaube, dass Maudolo wirklich der X-Faktor zum Sieg in diesem Spiel war gegen die wirklich extrem starken und physischen Australier.
Ja, du kriegst 50 Punkte von einer Point Guard-Position von 85 Punkten insgesamt. Da hat man schon gesehen, was der Grundstein zum Erfolg war. Allerdings nicht nur, weil ich nämlich auch die Verteidigung sehr stark fand. Und da haben unsere Big Men eine sehr gute Rolle gespielt.
Absolut, Johannes Thiemann.
Boah,
für mich
super,
auch
super.
Eine kleine Überraschung in diesem Spiel. Aber das ist genau diese Next-Man-Up-Mentalität. In der Crunch-Time im letzten Viertel hast du eben keinen Joe Vogtmann auf dem Feld. Dieses Viertel spielt Johannes Thiemann bis auf die ganz kurze Phase am Ende wirklich durch. Und er wirft alles rein, was er hat. Er blockt einen Wurf, er versucht Offensivfouls anzunehmen. Er ist sich für selbst kein eigenes Foul zu schade. Und diese Arbeiter, die dann wirklich auch aus der zweiten Reihe einen Schritt nach vorne machen, Verantwortung übernehmen, die sind unheimlich wichtig. Vor allem, weil ja auch beispielsweise Moritz Wagner jetzt nicht mehr diesen glanzvollen Auftritt hatte, wie es ja im Japan-Spiel der Fall war. Also auch hier auf den großen Positionen diese Next-Man-Up-Mentalität. Durch die Bank wirklich eine extrem gute Leistung. Ich glaube, wir müssen nur aufpassen, Rupi, dass wir uns jetzt nicht in Superlativen und Lobendeleien überschlagen. Es war ein unfassbar wichtiger Sieg. Es war ein sehr, 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 sehr gutes Spiel der deutschen Mannschaft. Meiner Ansicht nach 2 bis 3 Klassen besser spielerisch auch als das Japan-Spiel.
Ja.
Wobei die Spielstile natürlich überhaupt nicht zu vergleichen sind, die der Australier und der Japaner. Aber das war schon wirklich eine gute Leistung und unterm Strich ein extrem verdientes Weiterkommen, können wir jetzt an dieser Stelle ja auch schon sagen, der deutschen Mannschaft.
Genau, das haben sie gesichert. Ich fand aber auch, das Spiel hat heute nochmal gezeigt, wie vielseitig auch die deutsche Mannschaft agieren kann. Dass du Nils Giffey, der im Japan-Spiel 1,34 gespielt hat, heute 14 Minuten reinschmeißen kannst. Und er macht das absolut solide und mit all seiner Routine. Wir haben angesprochen, Thiemann kommt anstelle von Vogtmann. Moritz Wagner hat offensiv kein gutes Spiel, wirft sich aber defensiv rein. Die greifen sich die Rebounds, wie es nur irgendwie geht. Isaac Bonga war heute da in einer größeren Rolle. Maodo, also das ist eine Mannschaft, von der man in der Art und Weise, wie sie strukturiert ist, wenn Franz Wagner dann zur Zwischenrunde zurückkommt, wirklich einiges erwarten kann. Aber um natürlich in der Zwischenrunde die Chancen zu erhöhen, gibt es noch eine Aufgabe zu erledigen, nämlich die am Dienstag 9.30 Uhr gegen die Finnen, die ausgeschieden sind.
Ja, das war auch eine Überraschung dieses Spieltages. Eine von mehreren Überraschungen.
Mehreren,
wir
ja.
kommen später dazu, zu den Spielen in der anderen Gruppe. Deutschland hat jetzt mal die große Last von den Schultern geworfen. Das Weiterkommen ist gesichert. Du spielst jetzt gegen eine Mannschaft, die sicher ausgeschieden ist. Die Finnen haben keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Das entscheidet sich der zweite Spot im direkten Duell zwischen Gastgeber Japan und den eben Australien. Das mag einerseits eine gute Voraussetzung sein. Andererseits die Finnen, die wollen sich natürlich sicher auch nicht mit 3 Niederlagen in der Vorrunde aus dem Turnier verabschieden und dann um die Plätze 24 bis 32 spielen. Aber ich glaube, wenn die deutsche Mannschaft so auftritt, wie sie es jetzt gegen Japan und vor allem gegen Australien getan hat, braucht sie sich vor dieser finnischen Mannschaft überhaupt nicht verstecken. Auch da, glaube ich, hat man wirklich extrem gute Karten mit einer 13-0-Bilanz dann diese Gruppenphase zu überstehen und dann wirklich mit breiter Brust auch in die Zwischenrunde zu gehen.
Nee, es wird nochmal ein anderer Stil, auf den man sich wieder einstellen muss. Diesmal eine Mannschaft mit einem sehr dominanten Big Man, mit Lauri Markkanen. Ist aber wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass man sich nochmal einen anderen Spielstil anpassen muss. Wieder eine neue Aufgabe, hat einerseits jetzt im Kopf, glaube ich, ein bisschen frisch. Andererseits ist es aber auch von Vorteil für spätere Aufgaben im Turnier, dass man möglichst viel schon mal gesehen hat und sich gegen viele Sachen bewähren konnte und in gewisser Hinsicht testen konnte, wenngleich das natürlich in einem Turnier nicht ganz so vonstatten geht. Trotzdem für mich die deutsche Mannschaft deutlicher Favorit, auch ohne Franz Wagner gegen Finnland. Aber das Spiel muss ja auch erstmal gewonnen werden.
So ist es. Aber du sagst, dass diese unterschiedlichen Spielstile, ich fand das bei Australien, wenn wir über die noch ein kurzes Wort verlieren, schon beeindruckend, mit welcher Größe und mit welcher Physis diese Mannschaft agiert. Wenn dann Josh Giddey und Dante Exum auf der 1 und der 2 spielen, das ist schon eine Hausnummer. Also Xavier Cooks dann noch mit diesen langen Armen auf dem Flügel. Das ist schon eine richtig gute Mannschaft und ich glaube, die werden wir im weiteren Turnierverlauf schon noch sehen und auch sehr, sehr gut sehen. Sie sind gegen die Japaner der haushohe Favorit im direkten Duell ums Weiterkommen. Und sie haben auch, klar, jetzt diese kleine Hypothek vielleicht für die Zwischenrunde dieser Niederlage gegen Deutschland, aber sie haben in jedem Fall das Zeug, fast jede Mannschaft in diesem Turnier zu schlagen. Und das haben sie gezeigt. Das war wirklich auch vom basketballerischen Level her das beste Spiel dieser Weltmeisterschaft bisher. Von der Spannung her gab es ein paar andere, die kamen da auch mit ran. Aber so rein vom Level her war dieses Spiel
Ja.
unfassbar gut. Das waren aktuell, würde ich sagen, zwei der Top 5 Teams bei diesem Turnier.
Ja, absolut. Ich habe sogar ein bisschen Kollegen aus dem Ausland geschrieben gehabt während des Spiels, dessen Mannschaft heute auch übrigens noch sehr auf wundersame Weise weitergekommen ist. Kommen wir später dazu. Dem habe ich sogar geschrieben, das sind zwei Teams von den drei, vier besten Teilnehmern. Das war jetzt so aus dem Kopf, habe ich gar nicht weiter darüber nachgedacht, aber das sind auf jeden Fall Teams, die noch weit ins Turnier vorstoßen können, wobei es auch sein kann, dass wir dann sogar notwendigerweise so ist, dass wir von Deutschland, Slowenien und Australien nur zwei Mannschaften im Viertelfinale haben werden, maximal. Aber das ist Zukunftsmusik. Zwischenrunde, bevor wir uns damit befassen, erstmal durchatmen. Nach dem Spieltag, der spannend genug war aus unserer Sicht, dann morgen langsam nach vorn schauen in Richtung Finnland und jetzt nochmal vielleicht die anderen Gruppenspiele auswerten hier.
Ja, Finnland, Japan, das war schon die erste Überraschung des Tages. Eine überragende Stimmung in der Okinawa Arena. Die Japaner schaffen es tatsächlich, dieses Spiel zu drehen, gewinnen das letzte Viertel 35 zu 15 und somit das Spiel auch mit 98 zu 88 und werfen die Finnen mit Superstar Lauri Markkanen aus dem Turnier. Ich glaube, das dürfen wir schon als große Überraschung titulieren. Oder hättest du das den Japanern zugetraut, dass sie gegen Finnland wirklich in der Lage sind, das Spiel auch zu gewinnen?
Hätte ich nicht, auch da müssen wir wieder auf Coach Jens verweisen, der gesagt hat, es ist nicht gebucht, dass die Finnen und die Australier den Sieg gegen Japan sicher haben. Tatsächlich haben es die Japaner geschafft, angetrieben natürlich von ihrem verrückten Publikum da. Trotzdem, dass sie Finnland schlagen, also Japan war für mich der krasse Außenseiter in der Gruppe, das hätte ich nicht erwartet. Aber umso
Hey.
cooler ist es, wenn du schaust, die anderen Gastgeber der WM scheinen Schwierigkeiten zu besitzen, in die Zwischenrunde einzuziehen. Die Japaner jetzt zumindest mit einer theoretischen Chance, wenn sie gleich sie natürlich krasse Außenseiter gegen Australien sind. Ja, und die Finnen verabschieden sich nach einer sehr, sehr guten Eurobasket im vergangenen Jahr, da die mit einem Viertelfinaleinzug geendet ist. Jetzt, nee, mit dem Achtelfinale war das. Ja, vorzeitig aus von der WM.
Obwohl sie über 40% Dreier werfen. Das haben wir ja immer als Schlüssel bei ihnen ausgemacht. Sie schaffen es gegen die Japaner, 41,4% von außen zu treffen, verlieren aber das Rebound-Duell. Das sollte ihnen eigentlich nicht passieren. Da mal ein kleiner Shoutout an Josh Hawkinson von den Japanern. Der hat alleine mehr als die Hälfte aller Rebounds eingesammelt, nämlich 19 an der Zahl, 19 von 36.
Und 28 Punkte dazu.
Dazu 28 Punkte aufgelegt, Effektivitätswert 44. Ich meine, das ist der höchste bisher im Turnierverlauf. Also eine bockstarke Leistung. Und dann der Kleine auf der 1, Yuki Kawamura, auch von außen gut getroffen, frech gespielt, 25 Punkte, 9 Assists bei 0 Turnovern. Das war ein verdienter Sieg für die Japaner.
Du,
Das
wenn du
müssen
ein
wir so
letztes Viertel
festhalten.
mit 20 Punkten gewinnst, dann gibt es da wenig Unverdientes dran, ja.
Und sie haben sich's verdient, jetzt dieses Endspiel zu bekommen gegen die Australier. Ich glaube, die Mannschaft hat sich's verdient, das Publikum hat sich's verdient und auch das Turnier hat sich das verdient, weil das wirklich ein Highlight-Spiel wird. Und auch die Australier, die natürlich haushoch favorisiert sind, müssen das Ding erstmal gewinnen. Und ich glaube, das relativiert auch ein bisschen das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen
Total.
Japan. Matthias Fischer hat es bei uns in der Vorschau gesagt, nur weil man die Spieler nicht kennt, die können spielen, die sind nicht so schlecht und das haben sie jetzt bewiesen.
Das haben sie mehr als bewiesen und ich bin gespannt. Das Spiel heute gegen die Deutschen wird die Australier auch ein paar Körner gekostet haben. Wenn die Japaner wieder heiß laufen, wer weiß, was drin ist. Wir haben schon größere Überraschungen gesehen, aber mein Geld bleibt da auf Australien auf jeden Fall.
Wenn ich setzen würde, meins auch. Aber ich glaube, Wenn wir die gleiche Marschroute vorgeben, Rupi, wie bei einem anderen Spiel in der letzten Folge, wo wir nämlich über das Spiel der Franzosen gegen Lettland gesprochen haben. Und genau da haben wir gesagt, ja, wenn es die Letten schaffen, bis zum Schluss in Schlagdistanz zu sein, dann können die Franzosen vielleicht wackeln. Und das gilt vielleicht auch für die Australier gegen die Japaner. Wenn es denn die Japaner schaffen, dann wackeln vielleicht die Australier. Die Franzosen haben nicht nur gewackelt,
Die sind
sondern
gefallen.
sie sind gefallen.
Gestürzt.
88, 86 für Lettland gegen Frankreich am Sonntagnachmittag. Die zweite riesige Überraschung an diesem dritten WM-Tag.
Und die hat richtig üble Konsequenzen, denn der Vize-Europameister ist raus. Und ich habe es in der vergangenen Folge schon gesagt, dass ich den Kader nicht mag und sie auch nicht als Medaillenkandidat sehe. Dass sie in der Vorrunde ausscheiden, finde ich schon Wahnsinn. Und nochmals, die können von großem Glück reden, dass sie für Olympia bereits qualifiziert sind als Gastgeber. Wenn dann kommendes Jahr in Paris Joel Embiid und Victor Wembanyama dazu stoßen, das wäre schon ziemlich fatal, wenn die sich da gar nicht für hätten qualifizieren können. Ja, und gegen die Letten richtig ordentlich Kopf voran auf die Schnauze geflogen.
Bislang sah es so aus, als hätten sie noch irgendwie die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, haben bis ins dritte Viertel teilweise auch zweistellig geführt. Aber die Letten, wie wir es gesagt haben, sie haben dann ihre Würfe getroffen, auch hier 40% Dreierquote, 70% aus dem Zwei-Punkt-Bereich. Die haben dann Feuer gefangen, vor allem Arthurs Zagars. Der hat, glaube ich, das Spiel seines Lebens gemacht. Der hat wirklich dann die Würfe reingeworfen. Am Schluss sogar die Freiwürfe, von denen er wirklich viele daneben gesetzt hatte
Drei
im
von
Laufe
neun.
des Spiels. Er war der einzige Letter, der die Freiwürfe nicht getroffen hat. Alle anderen, die an der Linie waren, waren 100% unterwegs. Aber die entscheidenden hat er gemacht. Und ja, die Letten, auch hier so ein Beispiel, was man mit einer Next-Man-Up-Mentalität, Kristaps Porzingis fehlt ja, erreichen kann. Da machen auch die Spieler aus der zweiten Reihe, Roland Smits unterm Korb zum Beispiel, die machen den Schritt nach vorne, Topscorer mit 20 Punkten hinter Sagas, der sogar 22 aufgelegt hat. Also auch hier, klar hätte das Ding auch andersrum ausgehen können, aber nicht unverdient für die Letten dieser Sieg gegen, ja, Mitfavorit Frankreich.
Ja, absolut. Und Lettland im ersten Spiel schon klar überlegen gegen Libanon. Jetzt wieder heiß gelaufen, 40% Dreier, wobei es die Dreier nicht waren. Die Franzosen haben noch besser getroffen sogar, sondern es war, wie du gesagt hast, so einfach eine ausgeglichene Leistung. Die Big Shots, ein letztes Viertel von 26 zu 12. Und auf der Gegenseite hast du die, ja, so nicht ganz wirklich gut harmonierenden Franzosen, die keinen schönen Stil gespielt haben, die immer noch abhängig sind von einem Evan Fournier, die Rudy Gobert eigentlich gar nicht wirklich richtig eingebunden bekommen und die seit 14 Jahren den gleichen Nationaltrainer haben mit Vincent Collier, der sicherlich seine Verdienste hatte, aber vielleicht braucht es da wirklich mal einen frischen Impuls. Wir haben gesagt, der Spielstil bei der Eurobasket war nicht wirklich schön und ansehnlich und jeder hat sich so gewundert, wie sie eigentlich da ins Finale gekommen sind. Aber er war immer noch erfolgreich und das trifft ja nun überhaupt nicht mehr zu.
Nee, war nicht erfolgreich, war auch nicht sonderlich schön. Da war viel Evan Fournier und dahinter wurde es dann schon wackelig. Nando De Colo mit zwei unsportlichen Fouls dann ausgefoult. Sylvain Francisco, der Bayern-Spieler, der Neuzugang, dann auf einmal jetzt mit über 20 Minuten hat er auch noch den Wurf zum Sieg per Dreier, der dann nicht mehr reinging. Ja, wirkt nicht so rund im französischen Basketball und kommt vielleicht auch gar nicht von ungefähr dieses frühe Aus jetzt bei der Weltmeisterschaft. Beziehungsweise aus ist es ja nicht. Sie dürfen, schrägstrich müssen ja noch weiterspielen in der Platzierungsrunde.
Ja, das muss
Ja.
ja jetzt eine Katastrophe sein, oder? Wenn du dich eh nicht wirklich abkannst, fliegst bei so einem Turnier hochnotpeinlich raus und musst dann noch solche Platzierungsspiele eine Woche lang spielen gegen Indonesien und Südsudan und sonst wen. Ich glaube, die haben richtig Spaß jetzt, die Franzosen.
Da kommt Freude auf. Da kommt wirklich Freude auf. Gut, Rupi, lass uns übergehen zur Overtime, wo wir euch auch an diesem WM-Kompakt einen Überblick geben wollen über die einzelnen Gruppen. Und ich denke, wir starten gleich mal mit der Gruppe H, wo eben Frankreich gegen Lettland verloren hat. Dort ist die Messe nämlich nach zwei Spielen schon gelesen. Es steht fest, dass Kanada und Lettland in die Zwischenrunde einziehen. Steht nur noch nicht fest, wer auf welchem Platz, denn die beiden Nationen treffen am dritten Spieltag dann im direkten Duell aufeinander. Die Kanadier hatten leichtes Spiel mit dem Libanon.
Ultra dominant wieder 128 zu 73. Also das Hat so 55-Punkte-Sieg, hat so Team USA-Vibes, die ja auch mal eine afrikanische Mannschaft haushoch abgeschossen haben. Puh, Kanada sieht bärenstark aus. Total ausgeglichene Leistung, was so Scoring betrifft. Wir haben jetzt nach 2 Spieltagen eine Differenz von plus 85. Also an dem Status des WM-Mitfavoriten zumindest wurde bislang mal überhaupt nicht gerüttelt. Und Libanon, für die ist es ein winziges Land, 5 Millionen Einwohner, der Zweiter der Asienmeisterschaft qualifiziert. Und für die ist das schon eine Riesenleistung, überhaupt dabei zu sein.
Ja,
Also für
bei den
die wesentlich
Kanadiern,
weniger peinlicher als für die Franzosen.
absolut. Bei den Kanadiern 9 Spieler zweistellig gescored und auch die haben einen neuen WM-Rekord aufgestellt. Lupi nämlich in Sachen Assists 44 Stück
Nicht
von diesen
schlecht.
verteilt. Das musst du auch erstmal machen. Aber gut, war natürlich auch ein Klassenunterschied von Shai Gilgeous-Alexander und Co. gegen die Libanesen. Also hier in Gruppe H haben wir klare Verhältnisse. Kanada und Lettland mit jeweils 2 Siegen auf den Plätzen 1 und 2 spielen im direkten Duell den Gruppensieg untereinander aus. Libanon und Frankreich spielen auch noch gegeneinander. Im Endeffekt um die goldene Ananas, um die beste Ausgangsposition in der Platzierungsrunde. Keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Lass uns springen in die Gruppe A, weil dort hatten wir auch, ich würde schon sagen, eine Überraschung bereits
Absolut.
am Sonntagvormittag.
Auf jeden Fall. Die Dominikanische Republik schlägt nämlich Italien mit 87 zu 82. Die Italiener so bis 15 Minuten rum eigentlich recht solide vorn. Dann ist Gianmarco Pozzecco rausgeflogen, der italienische Trainer. Das kennen wir ja von ihm bereits. Und bei der EM ist es in einem Sieg gemündet, als er gegen die Serben rausgeflogen ist. Diesmal hat es nicht geklappt. Von da an ist die Domrep auf einen Run gegangen, hat sich deutlich abgesetzt und die Italiener konnten die Lücke nicht mehr schließen, verlieren am Ende mit 5 Punkten und müssen jetzt schon ein bisschen kämpfen, um ja in der Gruppe dran zu bleiben. Das Spiel gegen Angola war schon eher so solide, das war okay. Ja, jetzt haben sie auch keine wirkliche weitere Topleistung gehabt. Simone Fontecchio war ziemlich oft 4 von 15 aus dem Feld geworfen, 13 Punkte nur gemacht, während bei der Dominikanischen Republik wieder Karl Anthony Towns überzeugt hat. 24 Punkte, 11 Rebounds, 5 Assists, 4 Dreier unter anderem. Und Andres Feliz mit 24 Punkten ebenfalls 5 Rebounds, 5 Assists, klasse Partie abgeliefert hat. Trotz allem würde ich sagen, auch wenn da ein Towns steht, für mich eine Überraschung. Ich hätte Italien vorn gesehen.
Ja, vor allem mit dem Sommer, den sie gespielt haben, ohne
Ja.
Niederlage bisher. Vielleicht noch ein kurzer Blick für alle Alba-Interessierten unter euch Hörern. Matteo Spagnolo, 8 Minuten gespielt, 4 Punkte erzielt. Gabriele Procida, 2,5 Minuten, leider ohne Punkt geblieben. Also es bleibt dabei, die beiden Youngster der Italiener ohne den ganz großen Einfluss bisher. Aber dafür in dieser Gruppe mit der Domrep, Angola, Philippinen und Italien eine ganz vertrackte Situation vor dem dritten Spieltag, der dann ja auch wie die deutsche Gruppe am Dienstag gespielt werden wird. Denn noch keine Mannschaft steht fix in der Zwischenrunde. Sogar die Domrep, die beide Auftaktspiele gewonnen hat, kann noch rausfliegen. Spielen ihr letztes Spiel gegen Angola. Die Italiener spielen gegen die Philippinen, die noch sieglos sind. Aber auch die Philippinen könnten, wenn es auf einen Dreiervergleich hinausläuft mit einem Sieg gegen Italien, da noch ihren Hut in den Ring werfen und ums Weiterkommen kämpfen. Wird zwar schwierig, aber noch denkbar. Also alle 4 Mannschaften noch mit Chancen. Wird ein sehr, sehr spannender Spieltag Nummer 3 am Dienstag in Gruppe A.
Genau, Angola übrigens besiegt die Philippinen, den Gastgeber, 80 zu 70. Wen es da interessiert, Gerson Gonçalves, bester Scorer, 17 Punkte. Bruno Fernando, der wahrscheinlich bekannteste Spieler Angolas, macht 14 Punkte, 7 Rebounds. Und auf der Gegenseite Jordan Clarkson, nie wurfmüde, 7 von 22, 21 Punkte. Und es langt wieder nicht. Vielleicht hat er wieder so ein Tränchen verdrückt, wobei ich das eigentlich ziemlich sympathisch fand. Das hätte ich nicht erwartet von einem NBA-Spieler, der für ein anderes Land spielt, dass er da sich das so mitnimmt und so bewegt, wenn sein Team verliert.
Ja, der war schon wirklich angefasst bei dieser Pleite gegen die Domrep, als er nicht mehr mitwirken konnte in der Crunch-Time. Ja, wäre schön, wenn die Gastgeber noch länger im Turnier wären, sowohl die Philippinen als auch die japanische Mannschaft. Aber es geht ja dann in Manila eben weiter mit der Zwischenrunde. Umso mehr wäre es dort natürlich schon ein Highlight, wenn die Gastgeber noch dabei wären. Dann haben wir noch eine Gruppe übrig, Rupi, neben der Deutschen, die wir ja schon ausführlich thematisiert haben. Das ist die Gruppe D, die eben in Manila unterwegs ist. Dort sind die Verhältnisse auch klar, denn Montenegro schlägt Ägypten 89-74 und auch Litauen lässt nichts anbrennen gegen Mexiko und 30-Punkte-Sieg 96-66. Und damit stehen die beiden europäischen Teams, Litauen und Montenegro, nach zwei Siegen jeweils zum Auftakt ins Turnier schon fest. Als Einziehende in die Zwischenrunde Ägypten und Mexiko treffen am Dienstag aufeinander, machen die Plätze 3 und 4 untereinander aus. Litauen und Montenegro zusammen dann Platz 1 und Platz 2 im direkten Duell.
Wird ein schönes Big Man-Duell geben
Oh
im
ja.
Kampf um den Gruppensieg. Nikola Vucevic für Montenegro gegen Jonas Valanciunas für Litauen. Wen siehst du in dem direkten Duell vorne und wen siehst du im Teamduell vorne?
Boah, im Teamduell würde ich knapp mit den Litauern gehen.
Da gehe ich mit.
Im direkten Duell gefällt mir Vucevic ein Zacken besser als Valančiūnas, wobei ich gestehen muss, dass ich noch nie der große Valančiūnas-Fan war.
Das ist natürlich ein brachialer Typ. Und
Ja,
Vucevic auch noch mit der Fähigkeit, ein bisschen von weiter außen, aber das wird richtig Spaß machen.
das verspricht ein Highlight zu werden. Die Highlights häufen sich so schön langsam, jetzt wo das Turnier ein bisschen Fahrt aufnimmt. Der zweite Spieltag in der Vorrunde jetzt ja halb abgeschlossen. Am vermutlich heutigen Montag, wenn ihr den Podcast hört, geht es ja schon weiter mit den übrigen Gruppen und ihrem jeweils zweiten Spiel. Und da haben wir auch wieder ganz spannende Spiele, unter anderem auch Georgien gegen Slowenien. Das ist die deutsche Überkreuzgruppe für die Zwischenrunde. Da wird sich höchstwahrscheinlich auch der Gruppensieg entscheiden. Slowenien mit Luka Doncic natürlich Favorit, wobei die Georgier mit Bitadze, mit Shevardini, mit Tokocheghealia nicht zu unterschätzen sind.
Nein, ich finde die Georgier sogar ziemlich gut. Tschengeli natürlich einen absoluten Top-Mann, aber ich finde, sie besitzen auch eine gewisse Tiefe. Während Slowenien, ich habe die Slowenen im ersten Spiel gegen Venezuela gesehen, das ist ja wirklich nur Luka Doncic. Aber allein das reicht ja schon. Also Luka ein Wahnsinns erstes Spiel abgeliefert. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht, ihn dazu zu sehen. Ja, aber dahinter, gut, Mike Toby und dann, boah, dünnt es schnell aus. Also es würde mich nicht wundern, wenn die Georgier denen zumindest einen heißen Fight liefern würden. Und das sind schon für mich die beiden Teams, die ich aus der Gruppe durchkommen sehe und auf die wir uns dann in der Zwischenrunde freuen können.
Ja, da wird es wirklich daran liegen, wie viele Punkte Luka Doncic auflegen kann. Macht er wieder 30 plus, wird es wahrscheinlich schwer für die Georgier. Hat er vielleicht nicht mal den allerbesten Tag, dann geht sogar was. Was natürlich dann auch für die Duelle mit der deutschen Mannschaft in der Zwischenrunde schon von erheblicher Relevanz sein kann, weil du eben sämtliche Ergebnisse in die Zwischenrunde mitnimmst. Daher auch das deutsche Spiel gegen Finnland so wichtig, mit 13-0 in die Zwischenrunde zu gehen. Dann reicht dir nämlich vermutlich ein Sieg aus den beiden Spielen, weil gegen den Gegner aus der Vorrunde spielst du eben nicht nochmal, um dann ins Viertelfinale schon einzuziehen.
Hängt bei den Slowenen wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wie gut man in Okinawa feiern gehen kann. Da kennen wir ja von der EM auch ganz gute Geschichten aus Köln und Berlin.
Ja, die feiern gerne, wenn sie gewinnen, aber kann ja der Teamchemie auch zuträglich sein. Also die Slowenen wissen ja auch, wie man internationale Titel gewinnt. Ja, und dann haben wir noch zwei andere spannende Partien uns rausgepickt, auf die wir euch hinweisen wollen. Das sind einmal natürlich die Amerikaner im direkten Duell gegen Griechenland. Klangvolles Duell, aber ich denke mit ganz klaren Vorzeichen.
Ja, das ist, wenn bei den Griechen alle dabei wären, dann wäre es ein klangvolleres Duell und dann müssen die Amerikaner auch erstmal jemanden finden, der was gegen Giannis ausrichtet, aber so fehlt eigentlich die halbe Start oder drei Fünfte der Starting Five der Griechen, die normalerweise gesetzt wäre. Ich glaube, wird ein lockerer Sieg der USA, die mich im ersten Spiel gegen Neuseeland jetzt auch nicht umgehauen haben, aber haben das ganz solide gemacht und denn auch dann noch einen relativ deutlichen Sieg eingefahren.
Aber die Amis werden auch sehen, wie die Kanadier performen.
Ja.
Die müssen schon gewappnet sein, auch für schwerere Aufgaben. Und dann Abschluss des WM-Tages Nummer 4 macht die Partie Brasilien gegen Spanien. Da ist viel Ulm in diesem Duell. Juan Núñez, Bruno Caboclo, Yago dos Santos, Ich glaube, das ist auch ein
Cristiano
Spiel,
Felicio ist auch noch
Cristiano
dabei.
Felicio, das ist ein Spiel, das wirklich Spaß machen könnte.
Das wird richtig spannend, wenn die Brasilianer wahnsinnig gut in ihrem ersten Gruppenspiel gewesen. Die Spanier haben das auch ganz solide gemacht, deutlichen Sieg eingefahren. Einziges Problem bei Brasilien, Raul Neto hat sich die Patellasehne im Knie gerissen. Das sah auch richtig übel aus, laut geschrien, aber die Halle kurz komplett verstummt. Der fällt für die restliche WM bedauerlicherweise aus. Sehr wichtiger Spieler für Brasilien. Und bis dahin hat er auch ein sehr, sehr gutes erstes Spiel abgeliefert.
Ja, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen dieser
Genau.
WM, diese schwere Verletzung, auch schon im Hinblick auf die Saison. Wechsel ja zu Fenerbahce Istanbul in die Euroleague. Das will niemand erleben. Diese Verletzungen braucht kein Mensch bei so einer Weltmeisterschaft.
Genau.
Schade, schade,
Jorginho
gute
ist übrigens auch
Besserung.
dabei, ne? Bei den
Stimmt,
Brasilianern.
Jorginho de
Genau.
Paula, der Nachfolger quasi von Iago dos Santos. Also da rentiert sich auf jeden Fall das Einschalten. 15:30 Uhr geht's da los, live. Wie alle anderen Spiele auch bei Magenta Sport.
Ganz genau. Achso, das hatten wir bei der ersten Folge hatten wir, hat sich an einem WM-Tipp was geändert. Ich glaube, das ist überflüssig. Machen wir eine andere Früheinschätzung heute. Nach anderthalb Spieltagen dein WM-MVP.
Ja, Dennis Schröder.
Da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Also ich
Wobei
glaube, da
das
kann man nur.
natürlich schon schwer zu sagen ist, wenn die Hälfte der Teams nur ein Spiel gespielt hat.
Genau, also ich würde jetzt nur Mannschaften reinnehmen, die auch schon zwei Spiele gemacht haben. Und dann sage ich, gibt es als Kandidaten Dennis Schröder, Shai Gilgeous-Alexander, der sich noch nicht wirklich strecken musste, und Karl-Anthony Towns. Ich glaube, das ist auch noch ein valider Kandidat. Aber Schröder hatte bislang die toughste Competition mit Medaillenkandidaten, denen es aus dem Weg zu räumen galt. Das hat er absolut überragend gemacht. Also die kleine Spielerei diesmal am Ende des Podcasts.
Absolut. Da müsste man sich eh die Frage stellen, ist der MVP der individuell beste Spieler oder ist er einfach der wertvollste Spieler für seine Mannschaft? Wenn zweiteres gilt, dann hat Dennis Schröder definitiv noch bessere Karten, denn Deutschland mit Dennis Schröder ist eine ganz, ganz andere Mannschaft als Deutschland ohne Dennis Schröder. Wir werden uns das Team anschauen, das deutsche Team mit Dennis Schröder. Am
Hoffentlich.
Dienstag, du hast gesagt, 9:30 Uhr geht es bereits los. Abschluss der Vorrunde gegen Finnland und dann auch am Dienstagabend hören wir uns wieder zu unserem nächsten Roundup zur Basketball-WM in Japan, den Philippinen und in Indonesien. Bis dahin, macht's gut und bis ganz bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, danke, Robert.